Schreibtisch. Unser Schreibtisch geht nämlich von einer Wand bis zur nächsten. Das ist kein Schreibtisch, sondern so eine ganze Küchenzeile. Und die Idee ist, dass man da alles draufwerfen kann, was einen irgendwie nervt. Das kennt ihr bestimmt. Ihr macht den Briefkasten auf, ihr nehmt die Briefe raus, es sind jede Menge Rechnungen drin, es sind irgendwelche Dinge von Leuten, die irgendwas von dir wollen, wo du denkst, ah, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Also packst du das auf deinen Schreibtisch. Und es häufen sich die Zettel und Dinge, To-Dos, die du irgendwann mal machen solltest. Immer mehr Schriftkram, immer mehr Anfragen. Und ab und an, wenn man so langsam spürt, war da nicht neulich eine Rechnung mit dabei? Oh, wenn es dumm läuft, kommt demnächst eine Mahnung. Ich glaube, ich sollte mich da jetzt mal ganz schnell drum kümmern, damit ich sagen kann, ich habe es gemacht. Dann gehe ich in dieses Arbeitszimmer und arbeite den Stapel ab. Ich überweise, ich hole Angebote für eine neue Heizungsanlage ein, ich schreibe E-Mails, ich kündige Verträge, ihr kennt das. Das Gleiche macht ihr wahrscheinlich auch ab und an und das passiert bei mir im Arbeitszimmer. Wenn es gut läuft, ist danach dieser Schreibtisch einigermaßen leer. Dann gibt es nur noch so einen Stapel mit, sollte ich mich wirklich, wirklich mal drum kümmern, aber es eilt nicht, also mache ich es nie. Aber irgendwann mal kann man den dann wegschmeißen. Also da muss man einfach nur warten drauf. An sich gilt aber, ich habe mich jetzt gekümmert und jetzt kümmert sich wieder irgendjemand anders um den Kram. Ich bin da jetzt raus. Und ich behaupte, manchmal sieht unser Gebetsleben aus wie mein Arbeitszimmer, wie mein Schreibtisch. Es ist ein Ort, wo sich Anliegen sammeln und ab und an und vielleicht sogar täglich nimmst du dir 10 Minuten, 30 Minuten Zeit und arbeitest diese Anliegen ab. Du schreibst keine E-Mails, stattdessen bringst du deine Anliegen vor Gott. Du sagst, Herr, mach bitte das. Jesus, denk bitte dran, da war noch jenes, dieses Problem. Dann hat mich der gebetet, dass ich das zu dir sage. Denk dran, bitte, bitte mach da irgendwas. Herr, du weißt, da ist die Mathearbeit, die ist ganz wichtig. Hilf mir, dass ich die richtigen Antworten kenne. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte zeig mir, wie ich in der Situation umgehen soll. Und wenn wir dann unsere Anliegen vor Gott gebracht haben, können wir wieder gehen. Mein Arbeitszimmer ist für mich tatsächlich ein Ort, in dem ich mich ganz ungern aufhalte. Deswegen kann man da immer alles nur reinwerfen. Und ich fürchte, für einige von uns ist unsere Gebetszeit auch nicht ein Quell, ein Ort, wo wir gerne sind, sondern eher ein macht man halt, ein nötiges Übel. Etwas, was wir tun, weil wir es müssen, weil wir es abarbeiten. Aber es ist nicht der Ort, wo wir uns gerne, gerne, gerne aufhalten. Und ich möchte dich jetzt einladen, für dich persönlich über deine Gebetszeit nachzudenken. Betest du gerne? Regelmäßig? Für wen betest du? Für was betest du? Wie beginnt deine Gebetszeit? Fällt es dir leicht, zur Ruhe zu kommen? Oder schwirrt dir schnell der Kopf mit all den Dingen, die irgendwie durcheinander geraten sind, mit all deinen Anliegen, mit all dem, was du gerade siehst und was dich belastet? Und manchmal ist Beten sogar auch noch frustrierend. Das kennst du vielleicht auch. Hast du schon erlebt, du betest doch und es passiert scheinbar nichts. Tatsächlich wirkt es sogar so, als würde die Situation nicht besser, sondern eher schlechter werden. Oder kennst du das, dass dich Beten sogar überfordert, weil du eine Situation hast, wo du sagst, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich beten soll. Es ist Es kann eine Krankheit sein, es kann ein Krieg sein oder ich sage, ich weiß nicht mehr, was ich beten soll. Passiert es dir, dass du betest und feststellst, dass du gar keine Erwartung hast, dass Gott dein Gebet hört? Oder kennst du, dass du betest und nachher feststellst, ich war gedanklich gar nicht bei meinem Gebet mit dabei? Manchmal passiert einem das auch, wenn man mit anderen Leuten zusammen betet, dass man nicht wirklich mit dabei ist und zuhört, was sagt der andere, und du sagst deinen Amen und sagst, ja, das will ich auch, sondern während der betet, denkst du schon über irgendwas nach und warst gar nicht anwesend in deinem Gebet. Vielleicht hast du manchmal Schuld oder Minderwert, weil du denkst, mein Glaube ist gar nicht groß genug. Ich glaube ja selber gar nicht, was ich bete. Oder du fragst dich, macht mein Gebet eigentlich so den großen Unterschied? Ist es das jetzt wirklich was, was bewegt? In den letzten 20 Jahren, seit ich Christ bin, habe ich jeden dieser Gedanken bestimmt mehrfach gedacht. Wenn du hier bist und sagst, ich habe das noch nie gedacht, für mich ist Beten richtig, richtig toll und ich mache es super gerne, dann bleib bei dem, wie du betest und hör mir nicht länger zu. Wenn du allerdings sagst, ja, ich weiß, was du meinst, tatsächlich wünsche ich mir auch, dass mein Gebetsleben anders ist. Ich verstehe, was du sagst, dass ich komme, dass ich meine Anliegen vor Gott bringe, aber es ist wirklich distanziert und ich sende halt einfach alles zu Gott und hoffe, dass das irgendwo bei ihm ankommt, dann habe ich heute Gedanken für dich, die dir helfen können, nicht nur in Distanz sozusagen geistliche E-Mails an Gott zu schieben und zu hoffen, dass er sie schon irgendwann mal liest, sondern dann kann ich dir heute einen Weg zeigen, wie du wirklich in die Gegenwart Gottes beim Beten kommen kannst. Und das Wichtige, das, womit alles anfängt, ist die demütige Herzenshaltung. In seiner Gebetsarbeitszimmer abzuarbeiten, sondern ich lade dich ein. Komm mit Mut und Demut in Gottes Gegenwart. Ich habe hier mein Gebetshöckerchen mit dabei. Nichts, kein Arbeitszimmer, sondern du
einfach nur vor Gott.
Francis Chan schreibt in seinem Buch Letters to the Church: While others rush into prayer with opinions and demands, we cautiously approach his throne in reverence. Ungefähr übersetzt: Andere hasten mit Meinung und Forderungen ins Gebet. Wir hingegen kommen mit Ehrfurcht vor seinen Thron. Ich lade dich ein. Komme mit Ehrfurcht vor Gottes Thron. Sag Gott nicht, was er tun soll, sondern verweile in seiner Gegenwart. Bete weniger aus Distanz und setze dich mehr seiner Heiligkeit und seiner Größe aus. Bete nicht aus deinem Arbeitszimmer, sondern bete vor seinem Thron. Wie soll das funktionieren? Ein Schlüssel steckt im Vaterunser. Und ich meine jetzt nicht die Art von Vaterunser, die wir vor 2 Jahren kennengelernt haben, als es hieß, du musst bei Corona 30 Sekunden lang deine Hände waschen. Das funktioniert am besten, wenn du in der Zeit ein Vaterunser betest und wenn du fertig bist, dann kannst du auch aufhören mit Hände waschen. Die Art von Vaterunser meine ich nicht. Ich meine die, die Zeit braucht. Und ich möchte euch das heute erklären. Nimm dir zuerst eine Zeit, die du wirklich fürs Gebet reservierst. 15 Minuten, 30 Minuten. Schalte dein Handy aus. Sag deiner Familie: Leute, ich bin jetzt 15 Minuten nicht da, danach können wir über alles reden. Such dir einen Ort, wo du ungestört bist. Und dann beginn. Erstmal komm zur Ruhe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Pause. Diesen Satz, das ist dein Anklopfen. Vater unser im Himmel, das ist das Türaufmachen, das ist das Eintreten in Gottes Gegenwart. Vater unser im Himmel, dann geheiligt werde dein Name. Was mich am allermeisten fasziniert ist, du fängst mit dem ersten Satz an und du hast die volle Aufmerksamkeit Gottes. Hey, Gott hat kein Smartphone. Gott ist nicht noch im Internet unterwegs. Es ist mit Gott nicht so wie mit uns, dass du in den Raum reinkommst und du musst mal eine Weile reden, damit der Gegenüber überhaupt mal bemerkt, dass du überhaupt angekommen bist. Und dann kannst du erst das Wichtige sagen. Bis dato musst du deine Stimme erstmal durchdringen, damit derjenige überhaupt wahrnimmt, dass du da bist. Ist bei Gott nicht so. Er hört dir nicht mit halbem Ohr zu. Du kommst zu Gott und er ist da. Er ist fähig, die ganze Welt zu lenken und dir gleichzeitig zuzuhören. Er ist dein Vater, aber er ist Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist da, er ist der, der war, der bleibt. Er ist der, der dich gemacht hat. Er hört dir zu und es gibt nur eine Reaktion darauf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es geht nur um ihn. Geheiligt werde dein Name. Komm nicht mit deinen ganzen Anliegen. Renn nicht rein, wie Francis Chan sagt, mit we rush into prayer with demands and opinions. Sondern komm rein mit einem Blick auf ihn. Gott, du siehst mich, du hörst mich. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann sagen, geheiligt werde dein Name. Gott ist im Mittelpunkt. Wir haben vorhin schon in der Anmoderation von Gerd Terstegen gehört und ich möchte diesen Text aus dem Lied nochmal aufgreifen. Das Lied heißt Gott ist gegenwärtig und die erste Strophe lautet: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder.
Hey, Gott gehört in die Mitte. Nicht wir, nicht unsere Anliegen. Gott gehört die Mitte. Und alles andere muss erstmal schweigen. Anbetung bedeutet auch nicht unbedingt, und ich will euch jetzt, wenn ich sage, hey, kommt in die Anbetung, ich meine gar nicht Lobpreislieder singen. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht, das meine ich nicht. Sondern tatsächlich sich eine Zeit zu nehmen, über das Wesen Gottes nachzudenken, klar zu kriegen, wer bist du, wer bin ich? Gott, wer bist du, wie bist du? Geheiligt werde dein Name. Welche Eigenschaft Gottes ruft an diesem Tag, in diesem Moment in dir Ehrfurcht, Verehrung aus? Staunst du, wenn du betest über Gottes Allmacht, über seine Souveränität, über seine Stärke, seine Erhabenheit, seine Unbegrenztheit? Bist du überwältigt, dass er dich sieht, dass er dir zuhört, dass er auf dich blickt? Verehrst du ihn, weil er der Gott des Friedens ist, der gute Hirte, der Versorger, der dir zusagt, ich bin dein Vater, ich vergebe dir, ich kümmere mich um dich, der gerecht und heilig ist? Nutz die Anbetungszeit, um dir wirklich vor Augen zu führen, wer Gott ist, wie fähig, wie gut, wie groß seine Gnade ist, welch Wunder er hält, dass er dich hält, dass er dich gemacht hat. Manche von euch mögen sich besonders vielleicht auch irgendwo Gott anbeten können. Oder manche von euch können Gott am besten so anbeten, dass sie vielleicht an die Natur denken. Hey, vielleicht staunst du über Physik, Mathematik, Biologie, Genetik, über das All. Während wir das nicht mal begreifen können, hat es Gott erfunden. So groß ist er. Wir haben nichts verstanden und Gott hat es gemacht. Für euch, wir haben diese Fastenkärtchen rausgegeben. Da ist ein Clip drauf, der heißt God's Greatness, Part 2 actually. Teil 2. Vielleicht mag dir das helfen, einfach von der Größe Gottes dich dir zu vergegenwärtigen, wie groß Gott ist. Aber vielleicht ist es für dich auch, dass du an den ganzen Segen denkst, an das, was Gott in dein Leben hineingestellt hat. Dass du einfach nur staunen kannst, wie gut Gott mit dir meint. Dass du ihn darüber anbetest, dass du sagst, du bist so gut zu mir. Ich bin überwältigt, Herr, dass du mich kennst, dass du mich trotzdem liebst. Du bist so gut. Alles, was gut in meinem Leben ist, kommt von dir her. Oder du staunst darüber, dass du Gott nahe sein darfst. Dass der Schöpfer von Himmel und Erde gesagt hat, du darfst dich mir nahen. Einer, der sein Leben mit Jesus gelebt hat, der von sich selbst sagte, dass er der Lieblingsjünger ist, Johannes, hat eine Begegnung in der Offenbarung mit dem auferstandenen Jesus und erzählt, und ich sah ihn und ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Wenn wir uns wirklich bewusst machen, wer Gott ist, wie groß Gott ist, wie allmächtig Gott ist, wie unglaublich Gott ist, dann ist die einzige Art, wie wir darauf reagieren können, dass wir in Ehrfurcht erzittern. Dass wir wirklich auf die Knie gehen, in Demut gehen und sagen, ich bin's nicht, Herr, aber du bist Gott. Und trotzdem darf ich mich dir nahen. Ich bin überwältigt, Herr, dass du zulässt, dass ich in deine Gegenwart kommen darf. Du darfst diesem Gott im Gebet dich nähern. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Aber auch, was für ein Grund, wirklich in Ehrfurcht vor Gott zu kommen. Und verweile vor diesem Gott. Verweile einfach. Komm nicht mit allem, was dir einfällt, sondern verweile einfach. Einfach da zu sagen, du bist Gott. Und wisst ihr was? Da kommt Ruhe. Da kommt dieses Wissen, hey, du bist Gott. Und dann bete weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie im Himmel. Wieder Pause. Mach dir bewusst, es geht um sein Reich, um seinen Willen. Und Gott hat einen Willen für diese Erde und sie ist ihm nicht egal. Und wenn sein Wille zustande kommt, dann ist alles gut. Und das Tolle ist, du musst Gott ja nicht beknien, dass er sich irgendwie um die Erde kümmert. Das ist doch seine Idee. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du weißt, was richtig ist, Herr. Wir müssen gar nicht kommen und Gott sagen, wie es funktionieren soll. Wir müssen ihm ja gar nicht helfen, irgendwie die Welt zu richten. Er weiß es doch. Wir können einfach vor ihn kommen und können sagen, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das Tolle ist, hier kannst du Hoffnung schöpfen. Gott, der Allmächtige, hat einen Willen für diese Erde. Und Gott, der Allmächtige, kriegt seinen Willen. Da ist Hoffnung für dich drin, egal wie die Situation momentan aussieht. Bete, Herr, lass deinen Willen geschehen in meiner Familie, in meinen Umständen, in meiner Ehe, in der Ukraine. Herr, lass deinen Willen geschehen. Du bist Gott. Lass deinen Willen geschehen. Ich weiß, dass du einen guten Willen hast. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich bin überfordert, aber du bist Gott. Herr, dein Wille geschehe. Merkt ihr was? Das Vaterunser zeigt uns die richtige Reihenfolge des Betens an. Der erste Platz gehört Gott. Und von da aus gibt es dann einen Raum, wo wir auch unsere Anliegen, unser Menschsein, wo wir das vor Gott bringen können und mitbringen können. Alles, was für uns wichtig ist, was uns, wo wir merken, hey, ich habe da einen Bedarf, das dürfen wir Gott bringen. Und zwar, indem wir beten, gib uns unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Was bedrückt dich? Was brauchst du? Welche Anliegen hast du? Jetzt, wo du bei Gott bist, wo du weißt, wie groß er ist, darfst du auch alles das, was wirklich gerade in deinem Leben dran ist, was für Gott ist, nichts zu gering, nichts zu nichtig, nichts zu unwichtig, das darfst du alles mitbringen und darfst es vor diesen großen Gott legen. Und du weißt, er wird sich kümmern. Ich möchte dich echt einladen, nutze in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen diese Fastenzeit, um wirklich diese Prioritätenreihenfolge in deinem Gebet zu haben, zu sagen, ich möchte erst auf Gott blicken und dann auf alles andere. Erst, Herr, dein Name sei geheiligt, dein Wille komme und dann mein tägliches Brot, das, was ich brauche. Wer uns kennt als Familie, weiß, wir gehen gerne wandern. Wir gehen gerne hochalpin wandern. Wir mögen das, wenn es dann irgendwann mal enger wird und dann wird es irgendwie kluftiger und die Wege werden ausgesetzter und es geht runter und da ist noch ein bisschen Fels und man kann sich an irgendwas festhalten und das ist alles cool und das mögen wir total gerne. Für mich ist es allerdings so, wenn ich dann oben bin, auf einem Gipfelplateau, und ihr müsst euch jetzt vorstellen beispielsweise, es ist so ein freier Gipfel, so ganz oben, und er ist relativ klein. Wenn ich dann da oben ankomme, dann gibt es ja echte Wanderer, solche wirklichen Wanderer, die stehen da oben und machen, yay, so toll, ich bin der König der Welt, ich stehe hier drüber. Ich komme da oben an und mein Augenhirn Kombination stellt fest, das ist aber hoch. Und ich habe keine Bezugspunkte. Ich kann diese Weite kaum ertragen. Ich stehe da, ich nehme meine Hände nicht hoch. Ganz langsam war ich klein. Und erst, wenn ich den Boden spüre, optimalerweise, wenn ich sitze, denke ich mir, oh ja, es ist gut. Manchmal sogar auf Knien. Wenn es ganz schlecht kommt, ganz auf Knien. Ab dem Moment, wo ich wirklich den Fels unter mir spüre, kann ich sagen, okay, ist schön. Also ich vermute, ich habe Höhenangst, aber ich will das nicht zugeben. Also habe ich nicht, aber ich bin ganz gerne sehr bodennah, wenn ich dann da oben bin. In dem Moment aber, wo ich diesen Fels spüre, wo ich den Boden unter mir spüre, kriege ich meine Angst in den Griff. Weiß ich, alles ist gut. Und wisst ihr was, so ist es mit Gebet. dieser Fokus auf Gott, seine Größe, nimmt der Weite den Schrecken. Es ist im Alltag nicht die Gipfelweite, die uns in Angst und Panik versetzt. Es kann die Tagesschau sein. Corona, die es einfach nicht weggehen will. Die Ukraine, klar. Eine Diagnose, die du bekommen hast. Dein Kontostand. Dein Job. Oder Schwierigkeiten mit Menschen um dich herum. All das kann es dir schwindelig machen. Kann machen, dass du echt Panik und Angst erlebst. Aber Gott ist der Fels, auf den wir uns legen dürfen. Egal, was um dich herum passiert, leg dich erstmal auf diesen Felsen. Spür die Sicherheit, das Versprechen, die Verheißungen Gottes, das Wissen, dass er da ist und dass er dein Versorger ist und dass er sich kümmern wird. Du bist bei ihm sicher und gehalten. In Jesaja 26,4 steht: Verlasst euch auf den Herrn ewiglich, denn Gott der Herr ist ein Fels ewiglich. Gott der Herr ist ein Fels ewiglich. Ich möchte dich heute ermutigen. Hey, bete, setze dich Gott aus. Seh dein Gebet nicht nur als einen Ort, wo du einfach alles irgendwo zu Gott schickst und er wird sich schon kümmern. Gebet kann mehr. Es kann wirklich dein Friedensplatz in Zeiten des Sturmes sein. Es ist der Ort, wo Hoffnung für dich bereitet ist, wo Frieden für dich bereitet ist, wo du wirklich bei Gott ankommen kannst und alles das, was dir momentan die Luft zum Atmen nimmt, wo du alles das bei Gott, vor Gott ablegen kannst und einfach nur spüren darfst, er ist da, er kümmert sich. Ich wünsche für dich, dass du von ganzem Herzen das Gebet von Franz von Assisi, das ihr auch auf dieser Karte drauf habt, dass ihr das für euch sprechen könnt, dass ihr sagen könnt, o Herr, in deinen Armen bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß nichts von meiner Zukunft, aber ich vertraue auf dich. Jetzt zum Abschluss werden wir nochmal zusammen das Lied Mittelpunkt singen. Und ich möchte dich einladen, die nächsten Minuten wirklich als deine Gebetszeit mit Gott zu sehen und zu antworten, ihn einzuladen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meiner Schwäche, in meiner Stärke. Sei dir der Mittelpunkt. Ich möchte nicht, dass ich im Mittelpunkt meines Lebens stehe. Ich möchte, dass du der Mittelpunkt bist. Und ich möchte vor allem das tun, was das einzig Vernünftige ist. Ich möchte dich anbeten. Ich möchte einfach deine Größe loben. Das soll mein Herzensgebet sein. Und dann weiß ich, dass du dich auch um alles das kümmern wirst, was mich beschäftigt. Mache, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben zu deinem Herzensgebet und lege dich auf Gott, der dein Fels ist. Amen.